Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Aykut hat den Film gesehen. Wir haben ihn im Film als allererstes gezeigt, als er fertig war. Und er hatte nichts, er hatte keine Änderung. Er wollte nichts geändert haben. Er wollte, dass der Film genau so gezeigt wird. Und auch während den Dreharbeiten haben wir ihn oft gefragt, also ob ihm bewusst ist, dass diese Dinge, die wir hier eben filmen, ob dass das im Film landen wird und dass es alles Teil der Doku wird. Und er war immer einverstanden damit, er wollte das so.
Hallo und herzlich willkommen, moin zusammen. Hier ist wieder Resonanz und Replik, eure kleine Audiokolumne. Hier rezensieren wir Podcasts, die uns über den Weg laufen, die uns gefallen, die uns empfohlen wurden und sprechen darüber. Und an meiner Seite ist heute wieder
Micha, danke für die Blumen. Hallo zusammen.
Hallo. Micha, wir haben ein sehr spezielles Thema mitgebracht, aber ein Thema, was gerade in aller Munde ist und deshalb wollen wir es nicht versäumen, weil es uns auch quasi gecatcht hat, ohne dass wir davon Ahnung haben, darüber zu sprechen und haben einen passenden Podcast zu dem Thema mitgebracht. Um was geht es heute?
Es geht um Musik, genauer gesagt um Deutschrap.
Deutschrap, genau. Weil Musik ist ein weites Feld und dann würde ich nicht sagen, habe ich keine Ahnung von, aber Deutschrap, also Rap im Allgemeinen, aber Deutschrap im Besonderen, I have no clue.
Ito.
Aber warum hat uns das Thema jetzt so gecatcht? Warum sind wir in dieses Metier gerutscht?
Anlass ist natürlich die Netflix-Doku Babo, die Haftbefehl-Story, in dem es um den Werdegang des größten und bekanntesten Deutschrappers Haftbefehl geht.
So ist es. Und da muss man ja auch fairerweise sagen, es klingt jetzt so erwartbar. Und hätte ich jetzt nicht meinerseits mehrere Podcasts gehört, die immer wieder auf dieses Thema gekommen sind, wo ich dachte, ja gut, dann schaue ich mir jetzt diese Netflix-Doku doch mal an, wäre ich gar nicht so drauf angesprungen. Aber wie ich hörte, und ich glaube, wir können das beide bestätigen, selbst wenn man von der Thematik keine Ahnung hat, vielleicht sogar gar keinen Zugang, ist diese Doku doch sehr sehenswert.
Absolut. Nicht unumstritten, aber mega sehenswert.
Ja, wir haben euch entsprechend einen Podcast mitgebracht. Also es war jetzt auch sehr leicht, muss man sagen, einen Podcast zu finden, der diese Doku bespricht. Wir haben euch einen Deutschrap-Podcast, sogar regional gut verortet, muss man ja sagen, ne? Weil Haftbefehl alias Aykut Anhan ist auch aus dem Rhein-Main-Gebiet, also ich sag mal Frankfurter Umfeld, und wir haben euch einen Podcast vom Hessischen Rundfunk mitgebracht und der heißt, Micha?
Deutschrap Ideal.
Du hast dir diesen Podcast angehört, wie findest du ihn?
Ich finde die Folge gar nicht so spannend tatsächlich, weil hier kommt ja auch nicht Haftbefehl zu Wort. Das ist ja sehr schwierig, den irgendwie vors Mikro zu bekommen, zumindest geplant, sondern hier kommt der Produzent dieser Dokumentation zu Wort, der eigentlich in erster Linie als Schauspieler bekannte Elias Mbarek.
Erzählen wir erstmal die ganze Geschichte von vorne. Es gibt diese Haftbefehl-Doku bei Netflix, die auch alle Rekorde bricht, die in mehreren Ländern direkt auf die Nummer 1 geschnellt ist. Die ist vorletzte Woche erschienen, wenn unser Podcast on air geht. Und es ist mehr als eine Geschichte über den Werdegang eines Rappers, sondern es ist ja eigentlich eine Gesellschaftsgeschichte. Eine Geschichte über einen Jungen quasi, der in ghettoähnlichen Verhältnissen, muss man sagen, groß geworden ist im Rhein-Main-Gebiet und der dann diese Karriere hingelegt hat, aber natürlich diese Vergangenheit, die ihn vielleicht überhaupt bis zu dieser Karriere gebracht hat, schon, muss man sagen, symptomatisch ist, unter anderem für gesellschaftliches Versagen, also was Schule und sowas betrifft, Leute, die einen aufgeben, abschreiben, diese Ghettoisierung überhaupt möglich machen. Hm. Ich sehe da sehr, sehr viele Facetten und dann geht es natürlich um ein Individuum, das eine wahnsinnige Familiengeschichte hat und das Thema Depression steht sehr im Vordergrund. Also es ist nicht die typische Musik-Hochglanz-Doku, die man in der Regel von Netflix kennt, also dieses Wohlfühlfernsehen, wo ja auch bekanntermaßen die Künstler und Künstlerinnen großen Einfluss haben auf dem, was dann tatsächlich gezeigt wird und rausgeschnitten werden kann. Diese Doku ist anders.
Ja, die Doku ist schonungslos. Weder schont er sich in dem, was hier gezeigt wird über ihn, noch wird man als Zuschauer geschont. Und ich glaube, das große Stichwort im Kontext dieser Doku ist Ambiguität. Diese ganzen vielen Widersprüche, weil natürlich kann man ihn nicht überall aus der persönlichen Verantwortung auch entlassen. Und wie halt alles miteinander verschmilzt. Die Privatperson mit der Kunstfigur oder dem Künstler Haftbefehl. Auch die Genialität, die er ja auch hat. Und gleichzeitig dieser große Schmerz, diese vielen Verletzungen, die er in sich zu tragen scheint, die Dämonen, mit denen er kämpft. Das ist wirklich schonungslos, wird aber auch kritisiert für diese Schonungslosigkeit. Um diese Doku, wie es dazu kam, wie die entstanden ist, dreht sich der Podcast hier vom Hessischen Rundfunk.
Genau. Ich fand es interessant, weil ich wollte auch die Seite von Elias Mbarek hören. Ich hatte das nur gehört, dass dieser Film quasi gemacht oder diese Doku gemacht wurde von Elias Mbarek einerseits als Produzent und als Regisseur Juan Moreno da reingeholt wurde. Und beide sind quasi Debütanten in diesem Feld. Juan Moreno, bekannt als Spiegeljournalist, woher kennen wir ihn? Insbesondere, warum sollte uns der Name was sagen, Michael?
Ja, der sogenannte Relotius-Skandal, als er seinerzeit aufgedeckt hat, dass ein Kollege von ihm, gefeierter Journalist zu dem Zeitpunkt, einfach große Teile seiner preisgekrönten Stories frei erfunden hat. Und es ist keinem aufgefallen, was die drei eint, ist ihr Migrationshintergrund. Ja, also sowohl Haftbefehl als quasi das, als derjenige, um den sich die Doku hier dreht, ne? Mbarek als Produzent erstmals und eben auch der Moreno. Sie gehören zu diesen wenigen Vorbildern, die es gibt innerhalb der Migrationscommunity.
Das stimmt. Und jeder für sich ja eigentlich auch in der Spitzenklasse unterwegs, ne? Muss man ja sagen.
Ja, und in ganz unterschiedlichen Feldern.
In seinem Genre.
Und genau. Mhm. Und das scheint ja auch ganz viel auszumachen, warum Haftbefehl auch so in einer bestimmten Community quasi jeden erreicht.
Also ich muss zu meiner Schande gestehen, aber vielleicht ist es auch gerade so ein Altersthema, dass ich habe dir das ja auch gesagt, ich bin dann mal durch die Charts gegangen und habe mir geschaut, so wann er seine Peaks hatte, wann er groß wurde und so, dass ich glaube ich so 10 Jahre zu alt bin. Was ich interessant finde in dieser Doku, kommen halt sehr viele Leute zu Wort, die ich beispielsweise kenne und die alle sagen, Haftbefehl ist der Größte, wo ich dachte, echt? Jan Delay sagt das? Oder Peter Fox oder so, ne? Die Leute, die ich halt noch kenne und für groß halte, innerhalb des deutschen Genres zumindest.
Ja, die natürlich auch alle schon älter sind, länger dabei und halt diese Street-Credibility nicht haben, die er hat, die aber ja auch viele andere Rapper, die wir gar nicht kennen, haben. Es ist ja tatsächlich spannend, wie es zu dieser Doku gekommen ist, weil ursprünglich ging es um eine Verfilmung des Lebens von Haftbefehl und er kannte lose Elias Mbarek und hat ihn gefragt, willst du meinen Vater spielen? Hier ist das Drehbuch. Und es gab vielleicht sogar mehrere Drehbücher. Mbarek fand keines dieser Drehbücher gut. Und dann hat Haftbefehl wohl gefragt, ja, was würdest du denn machen? Ja, eine Doku.
Weil er sein Leben an sich ja sehr interessant fand.
Ja, genau. Haftbefehl hat für sich entschieden, ja, das macht dann der Mbarek. Das ist dann wirklich spannend, wie dieses Projekt entsteht, dass nämlich einerseits der Elias Mbarek, der ja so ein bisschen das Everybody's Darling des deutschen Films ist, sich in der neuen Rolle wiederfindet als Produzent und seinerseits wieder einen Rookie in dem Genre Regie engagiert, nämlich Juan Moreno.
Ja, weißt du noch, wie das zustande gekommen ist?
Boah, die kennen, keine Ahnung, nee, weiß ich gerade nicht.
Das ist nämlich sehr spannend, weil ich habe das in einem Spiegelbericht gelesen, den Juan Moreno selbst anlässlich jetzt dieses Filmstarts bei Netflix erzählt hat. Die beiden kennen sich, weil diese Relotius-Geschichte verfilmt wurde und Elias Mbarek hat den Juan Moreno gespielt.
Ach genau, du hast recht.
Dieser Podcast wird aufgezeichnet. aufgezeichnet, wenige Stunden vor der Filmpremiere von Babo, die Haftbefehl-Story. Es kommt immer wieder durch, das habe ich sowohl in diesem Moreno-Bericht gelesen, als auch Elias Mbari erzählt das hier in diesem Podcast, dass sie gar nicht wussten, ob das Ding jemals fertig wird, ob das in Kasten kommt, weil Aykut Anhan, so wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, ein sehr schwieriger Typ ist, was Verlässlichkeit betrifft. Also ich finde, es kommt durch in den Erzählungen als auch in der Doku, dass er, glaube ich, ein Mensch ist mit einem guten Herz, aber er kämpft mit seinen Dämonen, er ist schwer depressiv, er ist alkohol- und koksabhängig. Also dass diese Doku überhaupt fertig geworden ist, ist, glaube ich, auch dem langen Atem und den starken Nerven von Juan Moreno und Elias Mbarek zu verdanken.
Ja.
Weil schlussendlich waren die ja fast 3 Jahre dran. Und in der Zeit passiert halt auch sehr viel. Also ne, eine der so catchigsten O-Töne gleich zu Beginn dieses Podcasts ist, der wäre uns fast während der Dreharbeiten gestorben.
Ja, und das kann ja, wenn man die Doku gesehen hat, gefühlt jederzeit passieren, weil die Droge Kokain halt ihn so sehr im Griff hat. Und es wird ja wirklich dieser körperliche Verfall auch gezeigt auf der einen Seite und jemand, der sehr unter seinem Vater gelitten hat. Ist auch interessant, die Mutter wird gar nicht erwähnt in der Doku, aber eben hat sehr unter seinem Vater gelitten. Es kommt zur Sprache, zumindest am Rande, dass es halt Depressionen, glaube ich, grundsätzlich in der Herkunftsfamilie von Aykut Anhan gibt und gegeben hat.
Und mehrere Suizide, muss man ja auch sagen.
Ja, furchtbar. Ne? Und auf der anderen Seite kommt die Genialität von ihm immer wieder zum Tragen. Man kann da das wirklich sehen, dass das ein großer Künstler ist, der sich unter dieser einerseits harten Mannpose und dann wieder diesem Drogenfrack verbirgt.
Also was ihn ja wohl als sehr besonders und innovativ auch auszeichnet, ist ja wohl, dass er über seine Probleme gesprochen hat. Und also es gibt immer wieder Momente, wo die Produzenten auch fragen, so sollen wir das wirklich zeigen?
Weil der Film eben ein absolut ehrliches Bild der letzten 3 Jahre zeigen sollte und weil Aykut das wollte.
Also der Mut ist krass und diese Ehrlichkeit.
Ja, und er sagt halt, was denkst du, was die Leute sehen wollen oder von mir denken, ja, dass ich hier mit 10 Nutten sitze oder sowas, ne? Das ist halt dieses US-Rapper-Klischee, ne? Die sich dann alle mit diesen drallen Frauen zeigen, die kaum was anhaben und mit den Geldscheinen rumwerfen und so. Und das war ja nie sein Zungenschlag und sein Tenor, so, ne? Sondern, dass er wirklich über die Fights, die Struggles mit seiner Psyche, mit den Drogen, mit der Schule, das Leben, was er hat, hat er ja quasi vertont. Und teilweise, es gibt auch noch eine Szene, wo ich wirklich Gänsehaut hatte, wo er ja schon 2013 ein Lied gesungen hat, was seine Entwicklung, wie sie dann jetzt heute ist, fast prognostiziert hat. Wie er dann völlig abstürzt und zu einem Zeitpunkt, wo es ihm vermeintlich noch gut ging. Ne? Und es ist schon so ein bisschen so ein Psychogramm, muss man sagen. Und das ist halt neu, weil ein Rapper zeigt Schwäche sozusagen, zeigt seine Nöte, zeigt seine Ängste und dann kombiniert noch mit einer Sprache, die er auch wohl neu definiert hat. Er mischt ja teilweise Deutsch mit arabischen, französischen Wörtern und sowas, was auch nochmal herausgehoben wird von auch anderen Musikern aus der Szene, dass er eine ganz eigene Rap-Sprache entwickelt hat. Und man kommt andererseits auch auf so eine Art von Poesie, die er auch entwickelt hat und ein besonderes Gespür für Sprache und sich auszudrücken und Bilder zu erzeugen. Und am Schluss sind wir bei Reinhard May.
Ja, den hat, glaube ich, keiner kommen sehen, dass hier Reinhard May, weil da geht es dann wahrscheinlich denjenigen, die Deutschrap viel hören und sich da total auskennen, wieder so, wer ist denn das jetzt?
Genau.
Und Reinhard May ist ja ein, ich glaube, 82 Jahre alter Liedermacher, der seit über 50 Jahren immer wieder Alben veröffentlicht und viele bekannte Lieder hat. Trotzdem ist wahrscheinlich jeder überrascht, der halt die Doku sieht, dass auf einmal an einem absoluten Tiefpunkt der Aykut Anhan auf seinem Handy ein Lied sucht und anfängt zu einem Lied von Reinhard May, was, glaube ich, rund 50 Jahre alt ist, zu singen.
Ja, und man hört es dann auch.
Und total berührt davon ist.
Ja, ich glaube auch, dass die Zuschauer davon berührt sind. Weil dann hörst du halt diese sanfte Stimme von Reinhard May. Du hörst diese typische Gitarre auch so, wie er sie zupft, so, ne? Und dann kommt da halt so ein zartes Lied und er fühlt sich so abgeholt davon. Und das Lied heißt ja In meinem Garten.
Ja.
Und das hat es ja dann echt nochmal in die Charts jetzt geschafft, ne? Weil auch seine Zielgruppe, plötzlich stürzen sich alle auf Reinhard May und er hat das quasi auch, er hat ja diesen Social Proof gebracht in seiner eigenen Zielgruppe sozusagen, dass Reinhard May ein Lyriker ist, der ihn berührt.
Ja, und das musst du natürlich erstmal bringen, wenn du als der Größte von allen giltst in deinem Genre. Nicht nur diese Schwäche zu zeigen, wie schlecht es dir persönlich geht und wie du kämpfst mit dir, mit dem Leben, wohin das alles führt. Also es thematisiert ja Mbarek dann auch immer wieder, wie schwierig das alles für sie gewesen ist. Auch die Entscheidung zu treffen, was kann man zeigen, was kann man nicht zeigen. Da wird ja auch viel kritisiert an der Doku. Und gleichzeitig sorgt ja Aykut Anan hier dafür, dass Reinhard May auch so eine Legitimität bekommt. Er zeigt sich quasi als echter Künstler, indem er eben auch eine ganz andere Form von Kunst anerkennt, kennt, die berührt ihn, die hat ihn beeinflusst. Und das ist ja irgendwo auch eine tolle Kontinuität, dass so dieser Staffelstab in Anführungszeichen von wegen, wer ist denn derjenige, der die Texte in der jeweiligen Zeit setzt, dass der halt weitergegeben worden ist über die Jahrzehnte quasi von Reinhard May mit einer ganz anderen musikalischen Ausrichtung zu einem Deutschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Und an der Stelle ist es dann auch für mich eine Erfolgsgeschichte, das einfach zu sehen, also künstlerisch. Das finde ich schon cool. Finde es auch beeindruckend, wie halt jemand wie Haftbefehl sich halt wirklich nichts scheißt, wird der Österreicher sagen, und einfach sein Ding macht. Und zwar immer.
Ja, also er wird ja auch sein, also das Synonym für ihn ist ja Naturgewalt, ne, weil er ja auch ungewöhnlich groß ist. Er ist ja irgendwie 2 Meter oder so. Und er ist so ein richtiger Hühne und wenn er einen Raum betritt, aber er hat ja trotzdem immer so was Sanftes auch an sich, ne? Also menschlich gesehen und reflektiert es und wirkt nie anderen gegenüber, sage ich mal, so wie es in der Doku rüberkommt. Ne? Ich kenne den nicht, aber auch was ich gehört habe von Leuten aus meinem Umfeld, die auch schon Kontakt zu ihm hatten, sagten, es ist ein wahnsinnig netter Typ. Auch auf dem Boden geblieben, ne? Also dicke Autos und sowas hin und her, aber doch menschlich eher ein geerdeter Typ.
Das kommt auch immer wieder in der Doku tatsächlich rüber. Ne? Also wenn er es dann doch irgendwie, er schleppt sich ja zu Konzerten dann und die Leute lieben ihn. Wenn der irgendwo aus dem Auto steigt, dann ist ja sofort Rambazamba. Es ist nie von oben herab oder so mega cool oder sonst irgendwas. Es ist immer freundlich zugewandt. Und einfach tragisch mit anzusehen, und das kommt, glaube ich, jetzt hier in diesem Podcast auch gut rüber, wie berührend das eben auch dann für die Produzenten.
Gut, die sind ja teilweise fertig. Also die sind ja nicht nur berührt.
Ja, genau.
Juan Moreno hat irgendwie innerhalb der ersten Drehwoche da ja auch schon einen Nervenzusammenbruch. Dann waren ja welche von der Plattenfirma da, die sagen, wir planen eine große Jubiläumstour für seinen Geburtstag. Wir haben die Jahrhunderthalle in Frankfurt gemietet und wir wissen bis zum Schluss nicht, kommt der da hin oder nicht. Wo ich dachte, naja, ihr arbeitet seit Jahren mit ihm und mit ihm zu arbeiten heißt ja auch an ihm Geld zu verdienen. Das ist halt ein Risiko, was man mit der Zeit weiß, wo ich dachte, wie kann man denn auch einfach so eine Halle planen, wenn man nicht weiß, ob und voll machen und ausverkaufen. Das war ja ratzfatz ausverkauft. Der Typ erzählt so, ja, und dann wussten wir nicht, kommt der noch, kommt der nicht, so, tritt er auf, tritt er nicht. Wo ich dachte, naja gut, wenn er immer so wäre, dann hätte er auch nicht diesen Erfolg. Also, ne, rührt ja auch daher, dass er produziert, dass er ins Studio geht, dass er auftritt.
Wie gefällt dir denn grundsätzlich dieses Format von Deutschrap Ideal?
Also am Anfang dachte ich so, dieser Simon, der Host, ich fand den so ein bisschen kumpelig redend, so wo ich dachte, ist das jetzt journalistisch genug, wie er Elias Mbarek interviewt oder ist es nur so zwei Bros reden und da läuft ein Mikro. Aber tatsächlich bin ich dann 2-3 Mal über einen guten Kommentar oder Einwand von Simon, also positiv überrascht worden, wo ich dachte, okay, da wird noch sowas wie ein so eine journalistisch-kritische Gesprächsführung eingehalten, sage ich mal. Also bis hin zu, dass er sagt, naja, im Zweifel bist du ja auch befangen, was das Thema, sagst selber, du bist ein Fan von ihm und sowas, ne? Und er versucht ja dann ihn dann nochmal, den Mbarek, so ein bisschen auch Richtung Kritik zu bringen und so. Aber natürlich, schlussendlich ist es ein relativ gefälliges Gespräch, wenn man das so sagen kann. Und ehrlicherweise habe ich keine weiteren Folgen mehr gehört. Hast du noch weitere Folgen gehört von Deutschrap Ideal?
Also ich habe reingehört beim Gespräch mit Moses Pelham, der ja dann so für Leute unserer Generation so einer der Urväter dieses nicht mehr Bio-Deutschraps ist. Auch aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus Rödelheim. Das Gespräch finde ich auch sehr interessant, weil eben Pelham Anfang des Jahres gesagt hat, das hier ist meine finale Platte und dieses Album, was er da rausgebracht hat, eben auch so designt hat. Also das ist jetzt nicht jemand, der irgendwie kurz vorm Tod steht und sagt, das soll jetzt die letzte sein, sondern der ganz bewusst entschieden hat, das ist mein finales Ding und da nochmal alles reinlegt. Und das hatte ich Anfang des Jahres tatsächlich mitbekommen, dass das die finale Platte ist. Warum auch immer, habe ich gar nicht reingehört und habe das jetzt nachgeholt und fand auch da die Gesprächsführung echt gut. Ist total interessant, aber ich merke natürlich, dass ich in dem Genre selbst, du musst halt ein bisschen drin sein, ne? Also ich habe dann den Podcast angehalten und habe erstmal 2, 3 Lieder auf dem Album nochmal gehört von Pelham, um überhaupt zu verstehen, wenn die da über ein Lied reden, dann muss ich ja das Lied irgendwie kennen. Ich finde es cool, dass es dieses Format gibt, dass es auch das schon länger gibt und sich da ernsthaft auseinandergesetzt wird mit einem Format vom Hessischen Rundfunk. Da ist ja die ARD jetzt nicht zwingend verdächtig für solche Formate.
Ja, das stimmt.
Ja, und
gut, wäre MTV nicht zugrunde gerichtet worden, hätten die natürlich sowas rausgebracht.
Punkt für dich, dass wir da nochmal irgendwie feststellen, dass hier an einer bestimmten Stelle der öffentlich-rechtliche Rundfunk für MTV in die Bresche springt, ist natürlich auch lustig. Ich glaube, es ist ein hörenswerter Podcast für alle, die sich einfach mit der Musik auseinandersetzen wollen.
Auf jeden Fall.
Und es ist auch kein Hochgejubele, sondern da wird dann schon ordentlich nachgefragt.
Ja, also was ich mag, diese ruhige Art von Simon, das ist jetzt kein Yo, yo, Brother, la, 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 also was man vielleicht erwarten würde, sage ich mal, klischeehafterweise. Also man kann sich das gut anhören, glaube ich auch, wenn man sich da rantasten will vielleicht in das Thema. Oder siehst du das anders?
Nee, sehe ich gar nicht anders. Ist, glaube ich, genau richtig und gibt dann auch so ein bisschen anderen die Chance, die sich vielleicht dem Genre jetzt wieder annähern wollen. Ja, oder überhaupt annähern wollen, sich damit zu beschäftigen und auch so ein Gefühl zu bekommen, weil das ja auch wie immer in der Musik auch ein bisschen eigen ist.
Ich muss sagen, wie gesagt, ich hatte bis auf, ich sag mal, ein paar deutsche Deutschrapper, also ich Beginner und sowas, ne, was die auch gefällige Sachen gemacht haben und was halt auch tatsächlich in den Charts war vor 15, 20 Jahren. Ansonsten habe ich mich gar nicht mit diesem Genre beschäftigt, aber jetzt so kontextualisiert mit dieser ganzen Geschichte, Rhein-Main-Gebiet ist ja auch eine Gegend, wo wir beiden aufgewachsen sind. Im Vergleich zu dir habe ich auch Migrationshintergrund. Ich bin kein Ghetto-Kind, keine Frage, ich will mich da gar nicht gemein machen, aber ich habe da natürlich jetzt dann durch diese Doku nochmal ein anderes Gefühl bekommen, vor allen Dingen irgendwie ein Gefühl für... Also ich habe jetzt so ein bisschen FOMO. Ich habe das Gefühl, dass wirklich ein bedeutender Musiker aus der deutschen Musikszene, in dem Fall Rap, dass der völlig an mir vorbeigegangen ist. Und die Relevanz und doch die Genialität kommt ja auch durch in der Doku, habe ich gar nicht mitgekriegt, nicht gehört. Und ich habe da schon jetzt ein bisschen das Bedürfnis, mich mit seinem Werk ein bisschen auseinanderzusetzen.
Also gibt es jede Menge Meinungen und Informationen zu dieser Doku? Die Musik ist auf jeden Fall auch absolut hörenswert und vielleicht auch für den einen oder anderen das zu verstehen, was das in vielen Menschen mit Migrationshintergrund einfach auslöst. Wie hart es nämlich ist, wenn du nicht dazugehörst.
Ich finde, es hat eine wahnsinnig gesellschaftliche Relevanz, diese Doku. Dass sie halt über einen Rapper erzählt wird, ist dann halt, also für mich ist es gar nicht in erster Linie eine Bio über einen Rapper, sondern ich sehe das die ganze Thematik größer. Also ich habe dir auch gesagt, gleich zu Beginn der Doku, wo ich diese Hochhäuser gesehen habe aus Offenbach, mein Cousin ist genau da in der Gegend aufgewachsen und hat genau so gelebt. Ich habe leider keinen Kontakt zu ihm, aber das hat mich schon berührt, muss ich sagen.
Und das kann natürlich jemand wie ich gar nicht ermessen, weil ich eben auf dem Dorf aufgewachsen bin, als jemand, der aus dem biodeutschen Mittelstand kommt. Und die Kämpfe, die man kämpfen muss, wenn man mit Migrationshintergrund und in sozial und wirtschaftlich schwachem Umfeld aufwächst, sind eben ganz andere. Mhm. Und da hat natürlich jemand wie Haftbefehl auch eine Strahlkraft als jemand, der es geschafft hat. Und diese Sehnsucht nach Vorbildern mit Migrationshintergrund, die kann man ja absolut nachvollziehen. Und es zeigt natürlich, wie viel Scheitern auch da passiert ist über die Jahrzehnte. Das ist ja ein gesellschaftliches Scheitern auch. Es sind Menschen, die es betroffen hat, absolut. Aber es ist ein gesellschaftliches Scheitern dahingehend, dass Integration so wahnsinnig schwierig hier ist. Weil jemand wie der Aykut, wenn man den gefördert hätte an anderer Stelle, wäre der vielleicht Musiker über einen ganz anderen Weg geworden.
Ja, und vielleicht auch ohne Drogen.
Das meine ich.
Oder weniger.
Ja. Anders. Ja.
Ja.
Also es ist ein spannendes Thema. Wir empfehlen euch genau. damit zu beschäftigen.
Und gibt dem Podcast eine Chance. Deutschrap Ideal vom Hessischen Rundfunk. Haben wir gesagt, wie häufig der erscheint?
Ich glaube, alle 2 Wochen. Ne?
Also nehmt das Thema ruhig mal mit. Gebt der Sache eine Chance. Und wenn ihr nur in die Zeitung guckt oder sowas, es ist wirklich spannend. Und ich finde, auf verschiedenen Ebenen kann es einen betreffen, selbst wenn man keine Assoziation zu der Musik hat. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke auch von mir. Hört nächste Woche wieder rein. Bis dahin. Tschüss.
Danke, ciao.